Ja, an dem Sonntag vor Ostern liegen im Blickpunkt Texte aus der Bibel, wo es im Grunde genommen um die Zeit Jesu kurz vor seiner Kreuzigung, die kurz vor dem Zeitpunkt der Kreuzigung waren. Und am bekanntesten ist der Einzug in Jerusalem, aber es gibt auch einige andere Texte, die eindeutig so kurz vor dieser Zeit sind, wo Jesus verhaftet worden ist. Und so ein Text, davon berichtete Markus im 14. Kapitel, und das ist für heute die Grundlage der Predigt. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander: Wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war mehr als 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen können und das Geld den Armen geben. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte: Lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Überall in der Welt, wo die gute Nachricht weitergesagt wird, wird auch erzählt werden, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Diese Begebenheit mit der Salbung Jesu wird in verschiedenen Evangelien berichtet und jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Aspekt, wo ihr denkt, ha, war da nicht noch irgendwie dieses oder jenes? Und das kann sein, dass das vielleicht eine Erinnerung aus einem anderen Evangelium ist. Blendet das einfach aus. Ich möchte mich konzentrieren heute nur auf diese Begebenheit. Also, Jesus ist zu Gast bei Simon dem Aussätzigen. Das ist, finde ich, ein komischer Satz, weil aussätzig bedeutet, du bist ausgesetzt. Weil du eine ansteckende Hautkrankheit hast, darfst du nicht zu Hause sein, sondern bist woanders. Also, wie kann es sein, dass Simon der Aussätzige zu Hause ist? Das ist ein bisschen merkwürdig. Außer Simon der Aussätzige ist geheilt worden. Das ist eine Möglichkeit, die passiert sein kann, dass Simon geheilt worden ist. Und jetzt hängt ihm der Name noch hinterher, weil Simon ist ein Name damals gewesen, da haben mehrere Leute so geheißen. Und da es nicht die Tradition des Nachnamens gab, blieb irgendwas an dir hängen. Was weiß ich, irgendwie Petrus mit der Tropfnase, Markus mit dem Hängeohr und Simon der Aussätzige. Jetzt war er geheilt und da hat man das nicht umgewandelt in Simon der Ex-Lepra-Kranke, sondern das ist immer noch im Sprachgebrauch geblieben, Simon der Aussätzige. Jesus ist also bei Simon den Aussätzigen. Vielleicht ist das ein Mann, den Jesus geheilt hat und deswegen lädt dieser Mann ihn ein. Aber das ist reine Spekulation. Interessant ist es nur einfach, dass es nicht irgendein Mensch ist, sondern Simon der Aussätzige. Und so wie im Evangelium berichtet wird, scheint es so zu sein, dass es Menschen gibt, die dann wissen, ah ja, Simon der Aussätzige, klar, da war Jesus. Okay, die andere Vorbemerkung, das Parfüm. 300 Silberstücke hat das gekostet. Das ist immer ein bisschen schwierig, so alte Währungssachen einzuschätzen, weil auch damals irgendwie die Kaufkraft von Währungen sich verändert hat. Aber man sagt im Allgemeinen, dass ein Silberstück ungefähr das ist, was ein normaler Arbeiter an einem Tag verdienen konnte. Das heißt also, wenn die Leute sagen, dieses Fläschchen Öl hat mehr als 300 Silberstücke gekostet, dann kann man davon sagen, das war sozusagen das Jahresgehalt eines Durchschnittsmenschen, eines typischen Arbeiters oder so. Das kann man natürlich verstehen, dass da Leute sich ein bisschen drüber aufregen, wenn man sozusagen innerhalb von ein paar Sekunden ein ganzes Jahresgehalt einfach mal auf den Kopf tut. Weil da bleibt das ja nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, sondern naja, ne? Beim nächsten Regen wird es weggewaschen, spätestens. Also das ist irgendwie Vergeudung. Und mir ist mal etwas passiert, ich weiß nicht, ob es jetzt auch geht, es gibt manchmal so Erlebnisse, wo man was Peinliches im Leben macht und immer wieder muss man daran denken. Ne? Auch wenn das 30 Jahre vorbei ist oder so, irgendwann fällt es dir wieder ein. Und wie ich diese Geschichte gelesen habe und vorbereitet habe, ist mir so eine Sache eingefallen. Ich bin vor vielen Jahren, bin ich mit Angie und einer Gruppe von Leuten in China gewesen. Da war die wirtschaftliche Situation in China noch vollkommen anders. Wir sind immer da gegängelt worden von so einem Polittypen, der immer mit uns gereist ist. Und wir haben Gemeinden besucht, christliche Gemeinden, von denen uns vorgegaukelt wurde, dass sie nicht von der Regierung kontrolliert wären, sondern Untergrundkirchen sind. Aber später haben die selber rausgekriegt, das war gar nicht so. Aber egal. Anyway, wir waren da also zu Gast. Und diese Gemeinden haben sich, oh ey, da, Besucher aus Europa, ne? Wir waren in Gegenden, wo Kinder schreiend weggelaufen sind von einer Frau von uns, die blonde Haare hatte, weil die noch nie sozusagen sowas so spontan gesehen haben. Und da waren wir, und die Gemeinden haben sich echt krummgelegt für uns. Und da waren wir in so einem Restaurant, wie man das nennen soll, und da haben die uns zum Essen eingeladen. Und da war ein dick gedeckter Tisch, ne? Dass du denkst irgendwie, okay, Hunger hier ist hier kein, wieso sind die alle so schlank, wenn die so viel zu essen haben? Und da gab es aber zum Trinken für das leckere Essen, gab es diesen grünen Tee. Und oh, dieser grüne Tee irgendwie war jetzt echt nicht so mein Ding. Und wir waren 4 Wochen in China, und wenn du 3 Wochen grünen Tee getrunken hast, mit diesem komischen Beigeschmack von Desinfektionsmittel. Und da gab es in diesem Laden aber auch Cola. Und da habe ich einfach gedacht, oh, so eine Cola wäre jetzt echt cool irgendwie. Ne? Also habe ich so eine kleine 033 Cola-Flasche gekauft und mein Kumpel auch. Und dann haben wir halt so ein kleines 033 Fläschchen da leer getrunken, und da ist ja nicht viel drin, das hast du schnell weggepetzt. Hinterher haben uns dann andere, die ein bisschen mehr Ahnung haben als wir, erzählt, dass das ungefähr ein Monatsgehalt war, was wir da einfach mal weggekippt haben. Und voll peinlich, ne? Irgendwie, weißt du, da bist du mit Leuten, die sich krumm legen dafür, dass sie dir so ein tolles Essen anbieten, ne? Und du zeigst denen dann, ey, der Tee schmeckt scheiße, aber ich gebe gerne mal ein Monatsgehalt aus für eine ordentliche Cola. Ja. Okay, also, man kann sich über sowas voll aufregen. Wie war das bei dieser Frau? Die hat ein Jahresgehalt ausgegeben für so ein bisschen Shampoo oder so ein bisschen Gel. Ne? Da können Männer vielleicht mehr nachvollziehen, ne, für Jahresgehalt für ein Tübchen Gel. Und auf einmal rauf. Und vielleicht lag das daran, dass diese Frau dieses Tübchen, dieses Fläschchen irgendwann ein Geschenk gekriegt hat. Und die hat sozusagen gar nicht das selber gekauft, sondern die hat das irgendwie gekriegt und hat sich das zu Hause aufgehoben und hat sich gedacht, irgendwann mal, wenn wirklich eine ganz, ganz außergewöhnlich besondere Begebenheit ist, dann werde ich dieses Fläschchen benutzen. Das ist ja schließlich ein Erbstück von meinem Uropa oder so. Und jetzt war diese Situation, Jesus war da, und für sie war das der entsprechende Anlass, dieses Fläschchen zu nehmen und aufzubrechen und Jesus über den Kopf zu gießen. Oder aber es war tatsächlich so, dass diese Frau aus einer Familie kam, die so viel Geld hatte, dass sie gar keinen Bezug dafür hatte, wie viel Geld das eigentlich war. Geld spielt keine Rolex, und sie hatte noch 10 solche Fläschchen da, und dann hat sie einfach eins von denen genommen und hat das bei Jesus draufgetan. Es ist vollkommen egal. Auf jeden Fall treffen dort 2 unterschiedliche Welten aufeinander, 2 unterschiedliche Denkweisen, und sie wird sofort volle Kanne kritisiert. Jesus reagiert so darauf. Er sagt, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Und damit komme ich zu meinem ersten von 4 Gedanken. Und diese Überschrift habe ich von Dieter Nuhr geklaut. Es gibt ein Programm von Dieter Nuhr, das hieß Einfach mal Schnauze halten. Und er hat aber gesagt, wer keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten. Und ich möchte sagen, auch wenn du Ahnung hast, ist das nicht immer gleich der Grund, sofort andere zu kritisieren. Ich glaube, auch wenn man etwas besser weiß, etwas besser gemacht hätte, etwas besser gekonnt hätte, oder wenn man das selber gemacht hätte, dann wäre das irgendwie echt viel durchdachter gewesen. Auch dann, glaube ich, muss man nicht immer und bei jedem und bei allem seinen Kommentar dazugeben und rumzukritisieren. Man muss nicht immer gleich alles besser wissen, selbst wenn man sogar vielleicht recht hat und es wirklich besser weiß. Jesus sieht diese Frau, und er sieht die Absicht dieser Frau. Sie wollte ihm etwas Gutes tun. Und innerhalb ihrer Gedankenwelt machte das, was sie tat, einen Sinn. Für diese Frau war das der richtige Moment, das zu tun. Aus welchen Gründen auch immer. Und sie hat niemanden verletzt, keiner ist irgendwie zu Schaden gekommen. Warum also muss man diese Frau vor allen Leuten rumkritisieren und runtermachen? Kann man da nicht einfach mal den Mund halten und sagen, okay, ja, das riecht erlesen. Ich glaube, wir als Menschheit, wir alle, nicht nur einige wenige, sondern wir als Menschheit machen uns manchmal durch unsere Besserwisserei das Leben unnötig schwer. Wenn ihr euch im Internet umguckt, Es gibt doch kaum einen Post, den man setzen kann, kaum ein Bild, das man irgendwo hochladen kann, ohne dass nicht irgendwer im Internet irgendeinen Kommentar hat, warum das voll daneben ist. Du kannst doch fast nichts mehr schreiben oder fast nichts mehr zeigen, ohne dass irgendein Klugscheißer irgendeinen Kommentar hat, wie, was weiß ich, ne? Du freust dich über den Frühling, zeigst ein Bild von einem Gänseblümchen und irgendeiner postet, ja, Gänseblümchen wachsen ja überall. Es wäre viel besser, wenn wir Fotos zeigen würden von Pflanzen, die beim Aussterben bedroht sind, weil da würden wir einfach viel deutlicher nehmen. Oder vielleicht sollte man mal überlegen, wann Gänseblümchen überhaupt wachsen. Ist das nicht die Klimaerwärmung, die uns gerade kaputt macht? Und sollte man dann mit seiner Freude über das schöne Wetter, was wir jetzt gerade heute haben, nicht doch ein bisschen zurückhaltender sein und klimapolitisch ein bisschen mehr über seinen eigenen CO2-Wert nachdenken. Ne? Du kannst nichts mehr machen. Und wo immer ihr im Internet guckt, es gibt immer irgendjemand, der irgendwo dran rumzunörgeln hat. Und manchmal geht es richtig krass zu, was Leute sich alles da an den Kopf werfen oder was Leute einem alles absprechen. Das ganze Internet ist voll von Besserwisser-Kommentaren, die nicht wirklich jeder braucht. Auch in Gemeinden, in christlichen Gemeinden kann man das ganz schnell erleben. Leute, die wissen, wie man ordentlich gekleidet ist. Leute, die wissen, wie man wirklich über eine Bibelstelle zu denken hat. Leute, die wissen, dass diese Bibelstelle wirklich genau so passiert ist oder wirklich genau gerade nicht so passiert ist. Und bei dem, was ich jetzt alles sage, muss ich vorsichtig sein, weil ich weiß, als Pfarrer bist du quasi ein professioneller Besserwisser. Und Kirche hat nicht nur den Ruf manchmal, sondern will ja auch Besserwisser sein, wenn sie sich als moralischen Mahner unserer Gesellschaft sehen. Ein moralischer Mahner dieser Gesellschaft ist ein schöner Ausdruck, aber eigentlich auch ein schöneres Wort für Besserwisser, oder? Ich weiß nicht. Okay, also ich will vorsichtig damit sein und das bin ich oft gar nicht, weil klar, ich bin Pfarrer. Also mein erster Gedanke, also einfach mal den Mund halten, mal locker werden. Den anderen die Luft zum Atmen gönnen und Dinge runterschlucken, die ihr eigentlich sagen wollt. Und ich weiß, es gibt Dinge, da sollten wir nicht schweigen. Da sollten wir nicht runterschlucken, da sollten wir nicht einfach so tun, als wenn wir es nicht gehört hätten. Es gibt Dinge, da müssen wir etwas sagen. Aber das ist ein anderes Kapitel und ein anderes Thema. Jetzt rede ich davon, dass es so viele Dinge gibt, wo wir schnell mal mit einem Kommentar dabei sind, wie man das hätte besser machen können und genauer überlegen können. Und da ist mein Gedanke einfach mal ruhig sein. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Ich habe gerade gesagt, dass das Internet voll ist von Leuten, die alles besser wissen. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum ist das so, dass im Internet alle Leute immer alles besser wissen und dauernd irgendwas kommentieren müssen? Ich glaube, eine spezielle Struktur des Internets ist die, wenn ich im Internet jemanden für irgendwas kritisiere, komme ich nicht in die Gefahr so schnell, dass derjenige sagt, ja, da mach doch selber. Weil meistens weiß man ja gar nicht, wer einen da so rumkritisiert. Und wenn ich so ein Gänseblümchen gepostet habe oder so, ja, ne, wer soll da eine Alternative bieten? Das heißt, ich glaube, das Internet lockt und erzieht uns dazu, einfach mal unsere Besserwisserei rauszulassen, weil wir nicht das Risiko laufen, dass wir mal dann vorlegen müssen und die anderen dann sagen, hey, ja, Tulpen, ne? Hast du schon mal überlegt, was Tulpen bedeuten? Ne? Die kommen aus Holland und in Holland werden die ganz komisch gezüchtet oder aus Spanien, wo arme Nordafrikaner für Hungerlöhne diese Dinge produzieren oder so. Das Internet hat diese Struktur, dass man kritisieren kann, ohne dass man sich verwundbar macht, ohne dass man vorne steht und selber was liefern muss. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen die Situation dieser Frau. Diese Frau ist nach vorne geprescht und hat was getan. Okay, kann man jetzt überlegen, ob das sinnvoll war oder nicht. Und da sitzen diese ganzen Männer auf, oder liegen wahrscheinlich, weil die gegessen haben, wenn man da vornehm war, hat man da gelegen, liegen diese Frau, liegen da rum, gucken zu dieser Frau hoch und sagen, ja Mann, das hätte man aber auch anders machen können. Naja, wir wissen nicht genau, wie die Motivationen sind, aber Jesus sagt auf alle Fälle, es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Okay, das mit den 300 Silberlingen ist jetzt eine verpasste Chance. Okay, schade. Aber wie sieht es denn bei euch aus? die Leute, die da diese Frau kritisiert haben, haben die immer alles Geld abgegeben für die Armen? Haben die immer, wenn sie sich was Schönes kaufen wollten, darauf verzichtet und das den Armen gegeben? Oder liegen sie da einfach nur zu Tische und nörgeln einfach mal an dieser Frau rum? Jesus gibt das zurück, indem er ihnen sagt, wisst ihr, wenn euer Herz so sehr für die Armen schlägt, habe ich eine tröstliche Nachricht